Die Liebe Gottes und die Gnade Jesu Christi und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit uns allen. Amen. Der Predigttext steht in diesem Jahr im Markus-Evangelium im 14. Kapitel. Es waren noch 2 Tage bis zum Passafest und den Tagen der ungesäuerten Brote, und die hohen Priester und Schriftgelehrten suchten, wie sie Jesus mit List ergreifen und töten könnten. Denn sie sprachen, ja nicht bei dem Fest, damit es nicht einen Aufruhr im Volk gebe. Als Jesus in Bethanien war, im Hause Simons, des Aussätzigen, und saß zu Tisch, da kam eine Frau, die hatte ein Alabastergefäß mit unverfälschtem, kostbarem Nardenöl. Und sie zerbrach das Gefäß und goss das Öl auf sein Haupt. Da wurden einige unwillig und sprachen untereinander, was soll diese Vergeudung des Salböls? Man hätte dieses Öl für mehr als 300 Silbergroschen verkaufen können und das Geld den Armen geben. Und sie fuhren sie an. Jesus aber sprach, lasst sie, was bekümmert ihr sie? Sie hat ein gutes Werk an mir getan. Denn ihr habt allezeit Arme bei euch. Und wenn ihr wollt, könnt ihr ihnen Gutes tun, mich aber habt ihr nicht allezeit. Sie hat getan, was sie konnte. Sie hat meinen Leib im Voraus gesalbt zu meinem Begräbnis. Wahrlich, ich sage euch, wo das Evangelium gepredigt wird in der ganzen Welt, da wird man auch das sagen zu ihrem Gedächtnis, was sie getan hat. Liebe Schwestern, liebe Brüder, ein sehr bekannter Text von dieser Frau, die Jesus salbt. Und ein Text, der so viele unterschiedliche Facetten hat. Er beginnt mit einer Zeitangabe. Und das ist ganz notwendig, auch sehr typisch für Markus. Denn diese Zeitangabe macht deutlich, die Kreuzigung steht bevor. Es drängt alles dem Kreuz entgegen. Deshalb auch der perfekte Text für einen Palmsonntag, die Eröffnung der Karwoche. Alles drängt dem Kreuz entgegen. Ja, nicht auf dem Fest. Besser vorher ihn ergreifen und töten. So ist sein Urteil schon längst gesprochen. Und er weiß es. Er weiß es ganz genau, denn am Ende des Textes weist er auf seine Totensalbung hin. Er geht dem Kreuz entgegen. Und man muss sich doch immer wieder fragen, warum? Welcher vernünftige Mensch würde sich in dieser Eile dem Kreuz zutreiben lassen, getrieben von der Bösartigkeit dieser Welt? Die Eile hat einen gewichtigen Grund. Weil im Kreuz erst unsere Befreiung stattfinden wird. Und der Heiland, er eilt um dich und mich aus dem, was uns erdrückt, was uns völlig fertig macht, was uns das Leben vergällt, um es uns abzunehmen, um an unserer Seite zu sein. Und er eilt, um jetzt schon da zu sein, wo Menschen vergessen, verdrängt, verfolgt, in Krankheiten sein müssen. Die haben keine Zeit, dass Gott noch lange wartet, auf das er kommt. Nein, er eilt dem Kreuz entgegen, für dich und für mich und für die Menschen, die so sehr sich nach Leben sehnen, die so sehr erdrückt werden, die schon längst unter Steinen von Sorgen und Angst begraben sind, auch wenn sie noch atmen und mitten im Leben sind, auch wenn sie denken, es wäre ja alles gut. Wie oft werden wir gefragt, und wie geht es dir? Alles gut, alles gut. Und in Wirklichkeit ist einem zum Heulen zumute, weil eben nicht alles gut ist und weil wir es vielleicht gar nicht genau benennen könnten, was es ist. Eine solche Menge von Lasten, die auf uns liegen können. Und dann brauchen wir einen. Und es ist gut, wenn Menschen da sind. Es ist gut, wenn man einen vertrauten, geliebten Menschen hat, bei dem man merkt, Gott hat es gut mit mir gemeint, weil ich nicht allein bin. Und es ist gut, wenn ich Freunde habe, wenn es eine Gemeinde gibt. Es ist gut, wenn wir hören, dass Jesus sich nicht Zeit lässt, sondern dass er nach den Aussagen des Markus dem Kreuz entgegeneilt. Kein vernünftiger Mensch würde das tun. Das Kreuz, das könnten doch besser die anderen tragen. In diesen Tagen, ich habe es wahrscheinlich letzte Woche schon einmal gesagt, nervt es mich unendlich, wenn es nur darum geht, was wir an der Tankstelle zu bezahlen haben. So falsch der Beginn des Krieges gegen den Iran war, so sehr müssten wir doch darauf achten, dass da mehr als 83 Millionen Menschen von einem bösartigen Regime verfolgt und eingesperrt und eingekerkert werden. Ob der Krieg die richtige Möglichkeit ist, darüber darf man trefflich streiten. Aber dass es vielleicht eine Chance geben könnte, für so viele Millionen Menschen, dass sich etwas ändert, dass sie Luft zum Atmen bekommen. Und wir reden über 2 Euro habe ich bezahlt an der Tankstelle. Stell dir mal vor, und morgen sind es schon 2,01 Euro. Und so reden wir über die verschiedensten Dinge. Es ist ja nur ein Beispiel, eines von so vielen. Was nehmen wir für wichtig? Eilen wir der Hilfe unserer Nächsten entgegen? Oder schauen wir lieber weg oder meinen wir, es hat ja noch Zeit? Bei Markus eilt Christus. Er tut das völlig Unvernünftige, nicht auf sich zu achten, sondern auf all die anderen. Ob sie es nun verdient haben oder nicht, da gilt nicht wir zuerst, ich zuerst, sondern der Mensch. Der Schuldige wie der Unschuldige, der Fremde wie der Einheimische, zuerst kommt der Mensch, den wir achten sollen. Und Jesus wird sich am Kreuz zu all den Verachteten stellen. Und er wird uns dadurch zum Heiland, zum Messias. Er, der die Welt heilt, indem er nicht auf sich achtet, nicht Erbsen nachzählt, wer es verdient hat oder nicht, sondern indem er kommt und weiß, dass nur Liebe und nochmals Liebe Menschen ändern und bessern kann. Er wird dieser ganz irdische Mensch, Jesus, wird dadurch, dass er Gott vollständig vertraut, zum Heiland, zum Christus. Wir sagen ja so gern, dass wir einen Namen, Jesus Christus, Vorname Jesus, Nachname Christus. Nein, das ist Jesus, der uns zum Messias wird, zu unserem Heiland. Wenn wir Jesus Christus sagen, dann sollte es uns ein Bekenntnis sein, dass in dieser Geschichte dieses mit Gott völlig verbundenen Menschen, Gott selbst, in unser Leben kommt und dadurch Christus wird. Dieses uns so vertraute Wort, Christus, Messias, heißt aus beiden biblischen Sprachen übersetzt der Gesalbte. Der Gesalbte. Als er nach Jerusalem einzieht und wie ein König eingeholt wird, so wie es uns das Evangelium heute berichtet hat, da hätte er längst gesalbt sein müssen oder spätestens beim Einzug gesalbt werden zum König mit Chrysamen, mit dem wunderbaren Öl. Etwas, was so unendlich kostbar ist. Als er ins Grab gelegt wird und gesalbt hätte werden müssen, da naht der Abend und man legt ihn ungesalbt in das Grab. Die Frauen werden am Ostermontag mit ihren Salbgefäßen versuchen, die Salbung für den Toten nachzuvollziehen. Sie wollen noch einmal ins Grab hinein, in diese Grabeshöhle, um den Leichnam, wenn nicht am Sterbetag, so doch an dem Tag, an dem es ihnen religiös möglich ist, zu salben. Und da haben sie auch das Salböl schon gekauft. Und sie kommen hin und können ihn nicht salben, denn er ist nicht da. Der Christus, der Messias, der Gesalbte. Ungesalbt? Gar nicht in sein Amt eingeführt? Doch. Eingeführt in sein Amt, unser Christus zu sein, unser Heiland, der für uns gesalbte König Gottes. Das übernimmt in diesem Text eine namenlose Frau. Sie hat keinen Namen. Nicht etwa, weil sie so unbedeutend wäre. Ganz und gar nicht. Überall, wo man das Evangelium verkünden wird, wird man sich ihrer erinnern. Sie ist die namenlose Frau, weil sie in all den Frauen, die die Kirche tragen und ermöglichen, präsent ist. In all denen, die wir als Schwestern hier begrüßen im Gottesdienst, liebe Schwestern, in Ihnen, in euch allen, die namenlose Frau, die Christus salbt, ihn zum König ausruft. Ja, natürlich gibt es die Männer auch und das wendet sich in gar keiner Weise gegen sie. Aber es macht doch deutlich, dass unsere Kirche, dass der Glaube so unendlich stark vor allen Dingen von Frauen getragen wird. Und Jesus ist der, der nicht nur bei Lukas, sondern auch hier bei Markus, der Entdecker der Frau ist. Der, der das, was Gott am Anfang aller Schöpfung uns mitgegeben hatte, dass es nur das eine grundmenschliche Wesen gibt in Frau und Mann, der das wieder zu Ehren bringt. Er macht deutlich, dass Geschlechter da sind, um unsere Beziehung zu ermöglichen. Nicht um uns gegenseitig zu überhöhen oder zu degradieren, nicht um die eine in die Küche zu schicken, damit die Klugen am Tisch sitzen, sich bedienen lassen. Jesus sieht die Frauen und er weiß, was sie leisten. Und er will, dass wir sie sehen und ehren und achten und an ihnen nicht vorbeigehen. Unsere ganze Kirchenmusik ist weiblich, hier in dieser Gemeinde. Die Kirchenmusik ist tatsächlich von lauter Frauen besetzt. Im Chor sind auch mehr Frauen als Männer. Wir könnten ruhig noch ein paar Männer gebrauchen, das wäre ganz schön. Aber wie viel leisten Frauen? Weltgebetstag, wir sagen nicht mehr der Frauen, und das ist auch gut so, aber von Frauen vorbereitet. Mit Anliegen von Frauen aus den verschiedensten Ländern, jedes Jahr neu überlegt und vorbereitet, und wir alle eingeladen, um es mitzufeiern. Welch eine Geschichte von Schuld, auch in unseren Kirchen, dass wir so Ewigkeiten gebraucht haben, diese falschen Über- und Unterordnungen loszuwerden. Es gibt den einen Menschen. Es gibt ihn in Frauen und Männern. Und für diesen einen Menschen kommt Jesus, um ihn frei zu machen, auch für ein gutes Verhältnis im Miteinander. Jesus eilt dem Kreuz entgegen. Und was uns bei Johannes begegnet, nämlich, dass er Lazarus in Bethanien auferweckt. Das scheint es im Markus-Evangelium nicht zu geben. Und doch gibt es das. Er sitzt nämlich im Haus eines Toten. Er sitzt im Hause von Simon, dem Aussätzigen. Ein Aussätziger galt als tot und kein Mensch hätte in ein Haus gehen dürfen, in dem ein Aussätziger, ein Leprakranker sich befand. Viel zu ansteckend, viel zu gefährlich. Leprakranke wurden vertrieben aus aller menschlicher Gemeinschaft. Und niemand hätte bei ihnen zu Tisch gesessen. Und wenn Jesus mit vielen anderen bei Simon sitzt, dann ist er ein Geheilter, einer, der aus dem Tode errettet wurde, aus dem Tod ins Leben gerufen wurde, so wie Lazarus. Übereinstimmend der Ort Bethanien. Jesus im Haus eines Toten, der zum Leben zurückgekehrt ist. Einer, der geheilt wird. Einer, für den er gekommen ist, um ihn zu heilen. Er kehrt ein in all unsere Totenhäuser, um sie zu Häusern der Freude und des Gastmahls zu machen. Er sitzt mit den Ausgestoßenen, Vertriebenen, mit den Toten zu Tisch. Und das Leben beginnt, weil er der Gesalbte ist. Und deshalb ist es notwendig. Jetzt kommt die Frau, die in allen Evangelien vorkommt. Und sie hat ein kostbares Gefäß aus Alabaster. Schon das Gefäß. Unendlich wertvoll. Fein geschnitten aus dem Alabasterstein, durchsichtig beinahe wie Glas. Und darin hat sie etwas, was alles übersteigt, was man sich an Luxus überhaupt nur vorstellen kann. Nardenöl. Das stammte aus Indien. Das kriegte man nicht mal im benachbarten Arabien, wo doch alle Wohlgerüche zu Hause waren. Nein, das kostbare Nardenöl, das kam aus Indien. Es überbietet einfach alles. Alles, was man sich vorstellen kann. Und die 300 Dinare, diese 300 Silbergroschen, die hier angegeben werden, die repräsentieren ein mittleres Jahresgehalt. Stellen Sie sich vor, was Sie so verdienen im Jahr. Einen ganzen Jahreslohn. Dazu das kostbare Gefäß. Und sie geht und will es Jesus zuwenden. Und wie immer sind da die Leute, die es doch besser wissen. Was hätte man alles Gutes dafür tun können? Nur, dass es gar nicht ihr Geld ist, sondern das Geld der Frau. Darüber wird überhaupt nicht geredet. Dass sie die Freiheit hat, mit dem, was ihr eigen ist, zu tun und zu lassen, was sie will, kommt ihnen nicht in den Sinn. Sie bestimmen am besten noch über den Besitz der anderen. Und das geht bis heute. Was könnte man alles mit diesem Geld machen? Wir wissen es immer für die anderen. Wenn der das gespendet hätte. Ja, und was spenden wir? Sie gibt es hin. Es ist das Zeichen ihrer Liebe. Es ist das Zeichen ihrer Verehrung, dass sie begreift, da kommt mein Leben. Sie macht eigentlich genau das wahr, was in den verschiedenen kleinen Gleichnissen vom Schatz im Acker, von der verborgenen Perle, die der Kaufmann entdeckt, was dort ausgesprochen wird. Da ist mein Leben. Da ist das Heil. Und dafür gibt sie alles hin. Sie setzt alles ein. Wo das Leben ist, da muss es Freude geben. Da gibt es Wohlgeruch. Da gibt es einen unaussprechlichen Luxus. Und Jesus hat uns alle nicht zu miese Petern und Peterinen haben wollen. Auf gar keinen Fall. Solche, die sich immer alles verbeißen, niemanden etwas gönnen und schmallippig auf das Leben blicken. Unser Leben sei ein Fest. So haben wir es mit einem unterdessen auch schon bejahrten Jugendlied gesungen. Unser Leben sei ein Fest. Ja, haben wir das begriffen? Haben wir das begriffen, wofür Jesus kommt, dass er kommt und zu Tische sitzt mit denen, bei denen eigentlich schon alles vorbei ist? Da haben wir begriffen, was es heißt, ein Festmahl zu feiern und das Leben wirklich zu lieben? Diese Frau hat es begriffen, worauf es Jesus ankommt. Und dafür gibt sie ein Vermögen aus. Sie gibt es hin. Und nichts ist ihr zu kostbar, wenn es um die Freiheit zum Leben geht. Und sie salbt ihn. Sie vollzieht das, was ihn für uns zum Gesalbten, zum Messias, zum Christus macht. Sie salbt ihn zum König, der, an dem wir uns orientieren, der herrscht, indem er uns dient, der uns leitet, indem er uns liebt, dessen Regierung und zu Geschwistern macht. Sie salbt ihn in seinen Tod. Dieser Tod wird nicht sinnlos sein. Er hebt die Sinnlosigkeit des Sterbens auf, weil daraus die Auferstehung wachsen wird. Gesalbt. Gesalbt wird das Haupt, das wenige Stunden später geschlagen, bespuckt und mit einer Folterkrone aus Dornen gekrönt werden wird. Über allem der Duft, der wunderbare Duft der Narde, des Luxus, der Duft von Liebe und von Leben. Das haftet an ihm. So viel Öl in seinem Haar, das lässt sich nicht so einfach vertreiben. Noch im Sterben geht ein Wohlgeruch des Lebens aus von ihm, weil diese Frau ihn salbt, weil Menschen bereit sind, Christus zu erkennen. Und so ist es vielleicht nicht die Frage, wo wir gestanden hätten, in welcher Menge. Damit darf man anfangen. Aber es sollte das geöffnete Ohr sein, dass da einer kommt in alles Elend, um es zu wandeln. Dass da einer kommt in den Tod, um mit dem Leben zu siegen. Dass einer kommt, dessen Liebe uns trägt und fröhlich macht und zum Leben befreit. Amen. Und der Friede Gottes, welcher höher ist als alle unsere Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus, unserem Herrn. Amen.